Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute mit aus der Schweiz zugeschaltet ist Herr Gilles Ducamont. Herr Ducamont, sind Sie hier mit online? Hallo?
Hallo?
Ja, hallo. Einen schönen guten Abend.
Ja, ich bin am Telefon.
Sehr schön. Herr Ducamont, herzlich willkommen, dass Sie hier mit uns in der Leitung sind. Wir haben Sie eingeladen zu einem Gespräch, das, ich würde sagen, in einem gewissen Sinn in aller Munde ist. Wir hatten das letzte Woche schon die Flüchtlingskrise mit zum Thema. Wir machen sie jetzt wieder mit zum Thema. Und wir haben in unserem Titel geschrieben, unsere globale Krise kommt zu uns zurück. Da steckt schon ein gewisser Anspruch dahinter, dass diese Krise mit uns selbst auch mehr zu tun hat, als wir vielleicht denken. Sie waren ja lange Zeit Professor für Entwicklungspolitik an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zülikofen, waren Mitbegründer des ökospirituellen Netzwerkes Holon und Sie haben auch sonst in vielen Jahren in der Entwicklungspolitik gearbeitet, auch in Ländern in Afrika, in Arabien. Darf ich Sie einfach so fragen, die Flüchtlingskrise, wie wir sie erleben, einerseits ist der Hintergrund ein aktuell brutaler Krieg in Syrien, andererseits hat er weitergreifende Ursachen, er hat mit Armut zu tun, er hat mit Lebensperspektiven im globalen Süden, vor allem in Afrika und im arabischen Raum zu tun. Wir haben in einem kurzen Vorgespräch kurz das Thema angeschnitten und Sie haben gemeint, Sie haben so einige Punkte einfach, die Sie auch gerne einbringen wollten, was aus Ihrer Sicht denn was die Ursache dieser Flüchtlingskrise ist und wo Sie sehen, dass hier die Ausgangspunkte dieser Lage sind. Wollen Sie einfach hier einsteigen und sagen, was denken Sie, was liegt dem zugrunde?
Ja, als ersten Punkt möchte ich sagen, dass in den 50er und 60er Jahren, als die afrikanischen Länder im Befreiungskampf oder frisch befreit wurden, hat man sich in der Entwicklungszusammenarbeit sehr wenig um die Industrialisierung, um die kleine Industrialisierung Afrikas gekümmert. Und ich denke, ohne Arbeitsplätze bei einem Bevölkerungswachstum von 2,5 bis 3% war eigentlich die heutige Krise voraussehbar, schon damals. Ich denke, die ganze Wirtschaft des Westens war daran interessiert, Märkte zu haben, also unsere Produkte dorthin zu liefern und aus Afrika Rohstoffe zu beziehen. Nun, Rohstoffindustrie gibt sehr wenig Arbeitsplätze. Und ich denke, das ist diese eigentlich ich-bezogene, egoistische Haltung damals in 50er, 60er, 70er Jahren, die ist eine wesentliche Ursache, dass die jungen Menschen heute in Afrika kein Auskommen mehr sehen, also keine wirtschaftliche Grundlage haben, um eine Familie zu gründen, keine Zuversicht haben. Mhm. Eine sehr traurige Lage.
Jetzt ist die Wirtschaftspolitik des Europas und Amerikas seit der Kolonialzeit eine Politik, die sehr viel mit Rohstoffen zu tun hat. Sie waren ja auch viele Jahre in Afrika vor Ort. Wie haben Sie denn die Situation dort erlebt? Ich meine, wir sprechen von Lebensumständen, wo es verständlich wird, dass man in diesen Ländern als junger Mensch keine Lebensgrundlage mehr sieht. Aber wie erlebt man das, wenn man dort selber jahrelang lebt? Können Sie einfach aus Ihren Erfahrungen einiges erzählen und berichten?
Ja, ich habe zuerst 3 Monate in Benin gelebt. Das war 1971, das war am Ende des Studiums. Und später dann 3 Jahre in Ruanda. Ruanda ist in zentralen Afrika, eine ganz andere Kultur. Und später habe ich etwa 70 Reisen nach Afrika gemacht, entweder im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und dann später als Dozent. Mhm. Und so habe ich unzählige, ganz verschiedene Eindrücke erhalten. In Benin 1971 ist mir die Fröhlichkeit der Menschen aufgefallen, die unglaublich starke Kultur, eine animistische Kultur, eine magische Kultur, aber mit sehr viel Tanz, sehr viel Rhythmus, sehr viel Schwung, einfach für uns bezaubernd und für mich begeisternd. Damals bemühten wir uns in einem Projekt, den Bauern den gezogenen Pflug einzuführen, damit die Frauen von der Hacke wegkommen und dann die Männer mit dem Tierzug pflügen können. Mhm. Das war nur 3 Monate, aber für mich sehr interessant. In Ruanda war das viel schwieriger, da war die Spannung zwischen den 2 Ethnien Tutsi und Hutu doch immer sehr präsent. 1973 gab es da auch schon Konflikte. Und diese Konflikte zwischen Ethnien sind natürlich auch ein Grund für heutige Flüchtlingsströme. Also diese Ethniekultur oder Clankultur, diese Art von Bewusstsein spielt da auch eine Rolle, auch wenn sie nicht wesentlich ist in meinem Dafürhalten. Mhm. Ja, und später bei den vielen Reisen mit SwissAid, das ist eine schweizerische NGO, und dann später als Dozent. Da sind die Eindrücke aus Westafrika, das war vor allem das Sahelgebiet und Kamerun, Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Burkina Faso, Tschad, Niger, wo ich viel herumgereist bin. Da sind mir in den Städten dann die starken Zerfallsprozesse, die habe ich dann erlebt, indem ich die vielen Jungs gesehen habe, die überall herumstehen, eigentlich nichts zu tun haben, sich auf die Touristen und die Europäer stürzen, um ihnen irgendetwas zu verkaufen oder sie herumzuführen. Und es hat mich schon bedrückt, diese vielen jungen Menschen, die mir dann sogar sagten, wenn ich nichts kaufen wollte, also du willst mich nicht leben lassen. Ich habe kein Recht zu leben, wenn du mir nichts kaufst. Das waren schon harte Dialoge.
Sie haben ja, und wir haben das in der Einladung zu dieser Sendung auch kurz mit erwähnt, eine interessante Unterscheidung gemacht. Sie haben unterschieden zwischen Armut und Zerfallsprozessen, wie denen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und Sie haben gesagt, es gibt Armut zum Beispiel der Indianer im Amazonasgebiet in Südamerika, die leben auf einer sehr einfachen und sehr armen Weise, aber sie leben würdig. Das, was sie dort in diesen Städten erleben, ist unwürdig, ist schockierend. Diese Unterscheidung zwischen Armut und diesen Zerfallserscheinungen ist, glaube ich, eine wichtige, weil normalerweise spricht man einfach von Armut, aber hier kommt noch ein anderer Faktor ins Spiel. Können Sie mehr über diesen Unterschied sagen und wie es zu diesem Unterschied kommt?
Ja, ich will damit sagen, die alte Armut, die darin besteht, dass materiell kein großer Überfluss da ist, wenig Produkte gelagert werden und die eigentlich eine wie intakte animistische Kultur, lebt, in der das spirituelle Erleben sehr wichtig ist, der Zusammenhalt in der Gruppe, im Clan. Das ist eine intakte Kultur, die wir als arm bezeichnen würden, weil wir unseren Gesichtspunkt haben. Aber eigentlich sind diese Menschen nicht arm. Also die sind materiell wohl nicht im Überfluss, den suchen sie eigentlich auch gar nicht. Aber sie sind geistig, seelisch reich und getragen in einer starken Gemeinschaft. Mhm. Und dann mit der Kolonialzeit, mit der Ausbeutung der Urwälder, mit dem Zwang dieser Menschen, Steuern abzuliefern, also in die Geldwirtschaft einbezogen zu werden, begannen dann Zerfallsprozesse. Also einerseits die Verunsicherung über die eigene Kultur, also die Menschen verlieren dann, sagen wir, ihren Kulturboden oder den Grund, auf dem sie leben, weil man ihnen mitteilt, dass unsere Kultur und dass das Christentum überlegen sind. Das ist natürlich dramatisch für Menschen. Das zerstört sie in ihrer Kraft, in der Tiefe. Und dann kommen die wirtschaftlichen Zerfallsprozesse, wenn die Produkte, die lokal hergestellt werden, durch Importwaren aus dem Westen, heute aus China, geliefert werden, dann gehen die lokalen Produktionsprozesse langsam verloren. Die Leute verlieren ihr materielles Auskommen. Und ich meine vor allem auch im handwerklichen Bereich, in der Verarbeitung von Leder, von agrarischen Rohstoffen, von Holz, von Früchten. Da war ja überall ein sehr großes Handwerk vorhanden. Und wenn diese Produkte dann durch importierte industrielle Güter aus den Kolonialstaaten ersetzt werden, zerstört man eigentlich die lokale Wirtschaft.
Jetzt wird ja niemand bestreiten, dass da in den letzten Jahrzehnten sehr viel schiefgegangen ist und dass hier auch sehr viel einfach von den europäischen Mächten, von den USA und seit jüngsten auch von China mit an Verantwortung in dieser Situation ist. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wäre die Alternative, die alten animistischen Gesellschaften einfach bei sich zu belassen, oder was wäre die Alternative? Und ist es nicht so, jedenfalls hört man das in den letzten Jahren vermehrt, dass Afrika eigentlich auf dem Weg zu einem großen Wirtschaftsboom ist, dass es sowas gibt wie ein sich anbahnendes afrikanisches Wirtschaftswunder, in dem sich das vielleicht auch sehr stark wendet. Würden Sie sagen, dass es zu der Entwicklung, wie Afrika genommen hat, eigentlich Alternativen gegeben hätte? Und würden Sie sagen, dass jetzt Afrika auf dem Weg zu einer dramatischen Besserung steht oder nicht?
Ich denke, zur Alternative waren wir nicht in der Lage. Also, dass die Bewusstseinsstruktur der Europäer war nicht in der Lage zu sehen, dass man Kulturen, die eigentlich noch animistisch verankert sind, und Völker, die das Rad nicht kennen, nicht lesen können, den Pflug noch nicht kennen, dass man in solchen Kulturen nicht eine moderne Demokratie und Verfassung einführen kann. Also da hat man versucht, etwas aufzustülpen, was gar nicht geht. Das ist leider so, dass das orange Bewusstsein, das mentale Bewusstsein der Europäer und Nordamerikaner nicht fähig ist zu sehen, was der nächste Schritt für eine noch animistisch geprägte Bewusstseinsstruktur sein könnte. Mhm. Und ich denke, der nächste Schritt hätte sicher in Richtung starker Führungen führen müssen. Also nicht in Richtung Demokratie, sondern Ausbildung, starke Führung im Sinne von, auf Französisch sagt man dem Diktateur éclairé, auf Deutsch, was ist das? Ein
wohlwollende ein, Diktatur.
Ja, also mir kommt in den Sinn Südkorea, 50er, 60er Jahre, unterstützt durch die Amerikaner, eine sehr starke Führung, die aber sich für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes stark gemacht hat. Dasselbe Lee Kuan Yew in Singapur, das ist zwar ein Sonderfall, aber da hat ein aufgeklärter Diktator, muss man fast sagen, in einem nicht demokratischen System, innerhalb von 40, 50 Jahren das Land an die Spitze der unserer Kultur gebracht. Also ich denke nicht, dass das in Afrika so einfach gewesen wäre. Aber man hätte viel machen können. Ich kenne nur einen guten Fall. Das war Burkina Faso. Da hat Thomas Sankara, ein Hauptmann, die Macht ergriffen, in den 80er Jahren, glaube ich. Und er hat sich bemüht, die Kleinlandwirtschaft zu unterstützen. Er hat vor allem das lokale Handwerk unterstützt, die Textilhandwerker, die Lederhandwerker für Schuhe, um Schuhe herzustellen und andere Gegenstände. Er hat also die Wirtschaft ankurbeln wollen auf der Grundlage lokaler Technologien. Und leider wurde er nach 4 Jahren durch einen Militärputsch von Blaise Compaoré getötet und umgestürzt. Und soviel ich weiß, man vermutet, dass da die Franzosen die Finger da drin hatten. Mhm. Nun, das wäre wahrscheinlich ein Weg gewesen. Das war sicher dieser Thomas Sankara, wäre mit der Zeit wahrscheinlich auch ein aufgeklärter, starker Führer geworden. Aber ich glaube, auf dieser Grundlage hätte sich dann später die Industrie entwickeln können. Vom Kleinhandwerk über größere Werkstätten dann langsam in die Industrialisierung hinein. Frankreich wollte das natürlich nicht. Die europäischen Länder, die Kolonialländer wollten solche Entwicklungen nicht, weil das die Importe dieser Länder gedrosselt hätte. Also Thomas Sankara wollte sicher verhindern, dass zu viele Stoffe aus Holland, Belgien, Frankreich nach Burkina importiert werden, weil er sie selber vor Ort erzeugen wollte. Mhm. Und das ist für mich eine absolut richtige Entwicklung, die er da angestrebt hat. Das wäre eine Alternative gewesen. Aber wir waren weder politisch noch wirtschaftlich in unserem Bewusstsein hier in der Lage, solche Alternativen zu denken.
Das ist natürlich schon bemerkenswert, weil in der Regel, wenn man über solche Themen spricht, spricht man darüber, dass das Bewusstsein vielleicht der Afrikaner nicht in der Lage gewesen wäre oder ähnliches. Sie sagen, das Bewusstsein der Europäer war nicht in der Lage. Können Sie dazu ein paar Worte mehr sagen?
Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Die Verbindung ist nicht gut.
Okay.
Können Sie das wiederholen?
Ich hab gemeint, dass das ja eine ungewöhnliche Formulierung ist, weil in der Regel spricht man eher darüber, dass das Bewusstsein der Afrikaner nicht so weit gewesen wäre, sich hier zu entwickeln. Aber Sie machen ja den umgekehrten Punkt, dass das Bewusstsein der Europäer nicht so weit war, sich hier über andere alternative Möglichkeiten zuzulassen. Und meine Bitte war, ob Sie diesen Punkt ein wenig noch ausführen könnten.
Ja, wären die Europäer in einem Denken oder in einer Bewusstseinsstruktur des Wirs gewesen. Wir ist das Ich und das Du.
Ja.
Und die das Gemeinwohl des Ganzen im Auge haben. Also mein Wohl und zugleich dein Wohl. Dann wären sie von egoistischen Vorstellungen in der Wirtschaft weggekommen und hätten sich um die ökonomische Entwicklung dieser Länder bemüht, nicht in Richtung Rohstofferzeugung, sondern in Richtung Aufbau der Verarbeitungsindustrie und Aufbau der Produktionsmittelindustrie, also Industrien, die Pflüge herstellen, Schubkarren, agrarische Werkzeuge und Kleinverarbeitung der agrarischen Rohstoffe. Das gab es ja vor Ort schon, das hätte man einfach weiterentwickeln können, aber das wäre unseren Exportinteresse entgegengelaufen. Also da waren wir irgendwie blind für das Wohl des Du, des Anderen. Das ist ein Bewusstseinsmangel. Und ebenso im politischen Bereich, also da haben die Europäer gedacht, und das denken noch viele heute, man sollte diesen Ländern eine moderne Demokratie einpflanzen, ohne sich gut zu überlegen, was braucht es denn überhaupt, damit Demokratie funktioniert. Es braucht zum Beispiel Kontrolle von unten nach oben. Mhm. Ist in Afrika undenkbar. In einer patriarchalen, hierarchischen Kultur ist Kontrolle von unten nach oben nicht gestattet, und ist einfach fremd. Und wenn die Menschen auch nicht lesen und schreiben können, wird Information, eine, sagen wir, breite Meinungsbildung auch gar nicht möglich. Da ist permanente Manipulation möglich. Ich denke, wir waren nicht in der Lage zu denken, wie ein gesunder Entwicklungsprozess in Afrika vonstatten gehen könnte. Und Ken Wilber hat da in einem seiner Bücher sehr schön dargelegt, dass es eigentlich im integralen Denken darum ginge, sich zu überlegen, was ist der nächste Schritt für den anderen. Ich sage der nächste Schritt, also nicht irgendwelche Idealvorstellung, eben zum Beispiel Demokratie, sondern was kann das Bewusstsein der Betroffenen im Moment verkraften. Wozu ist es in der Lage? Was ist der nächste Entwicklungsschritt? Und das kann Orange, also die mentale Bewusstseinsstruktur, die wir hier dominant hatten, nicht.
Hat sich seitdem etwas geändert oder sind wir noch immer in der gleichen Situation?
Entschuldigung?
Hat sich seitdem etwas geändert oder sind wir noch immer in der gleichen Situation?
Ich denke, im Wesentlichen sind wir noch in dieser Situation.
Jetzt gibt es doch Meldungen, dass Afrika hier vor einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung steht. Sehen Sie das auch so optimistisch?
Also es gibt in Afrika sehr viel traurige Beispiele. Wenn ich denke an Zimbabwe oder Uganda, da waren Führungspersonen da, die, von denen wir uns viel erhofften, und die Führer sind dann sehr machtsüchtig geworden und diktatorisch und haben dann nicht im zum Wohl des Volkes eigentlich regiert. Jetzt gibt es andere Länder wie Ghana, wo ich so einen Hoffnungsschimmer sehe. Oder heute die Elfenbeinküste nach dem Zivilkrieg. Das sind positive Entwicklungen im Gang. Aber so im Wesentlichen, wenn ich sehe, wie viel Geld verdient wird in großen Rohstoffexportländern. Und wie viel von diesem Geld dann sinnvoll, kreativ, zum Wohl des Volkes eingesetzt wird, dann bin ich schon enttäuscht. Also ich denke, die westlichen Länder, unsere Industrien, sind froh, dass diese Länder Rohstoffproduzenten bleiben. Ich denke, es wird sehr viel korrumpiert, es wird sehr viel geschmiert. Und es werden Eliten an der Macht gehalten, die nicht zum Wohl ihres Volkes arbeiten, sondern in die eigenen Taschen. Und da nützt eigentlich Entwicklungshilfe nicht so viel. Da muss man daran arbeiten, andere Eliten an die Macht zu bringen.
Wenn ich jetzt einen Sprung zum Anfang unseres Gesprächs zurückmachen darf, was hat das mit der Flüchtlingskrise in Europa zu tun? Kann man wirklich sagen, dass hier die Wurzeln der Flüchtlingskrise liegen, außerhalb der aktuellen Krise rund um Syrien?
Also, was Afrika anbelangt, ist die Wurzel des Migrationsstroms ist der Mangel an Zuversicht der jungen Menschen, der ökonomischen Zuversicht, auf eigenständigen Füßen ein anständiges Leben führen zu können. Dazu kommt natürlich die Filmindustrie und unsere Werbung, die diesen Menschen ein paradiesisches Leben hier vorgaukeln. Aber ich glaube, im Wesentlichen würden die Jungen in ihren Ländern bleiben, wenn sie dort ein anständiges Auskommen hätten. Und die Grundlage wurde in 50er, 60er, 70er Jahren nicht gelegt. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Verantwortung, die wir haben. Natürlich kommen hinzu die ethnischen Konflikte, aber die werden ja verstärkt, wenn viele junge Menschen kein ökonomisches Auskommen haben, verzweifelt sind, dann sind sie eher mobilisierbar für kriegerische Auseinandersetzungen. Also das ist jetzt die schwarzafrikanische Seite des Flüchtlingsstroms. Viele Flüchtlinge kommen aus Nigeria. Nigeria ist ein sehr reiches Land. Da sind so viele Ressourcen da. Also wenn man die Ressourcen in eine Basisindustrialisierung und in eine Förderung der lokalen Landwirtschaft einsetzen würden, dann kämen die jungen Menschen nicht zu uns. Und jetzt im arabischen Raum, da denke ich, da haben wir ebenfalls durch die Kolonialpolitik verhindert, dass sich diese Länder richtig gut industrialisieren. Also ich meine jetzt eine Industrie, die nicht auch eine Erdölindustrie, aber auch im Wesentlichen eine Agrarindustrie. Also Produktionsmittelherstellung, Verarbeitung der Agrargüter, Haushaltsausrüstung, Möbel und so weiter. Also da ist es ganz ähnlich wie in Afrika. Aber im arabischen Raum, im Moslemraum, da beschäftigt mich das Thema der Religion. Mhm. Das ist ein anderes Thema.
Mhm. Was ist das Eigentümliche an diesem Thema? Was ist die eigene Dynamik des Themas Religion im arabischen Raum? Warum sehen Sie das jetzt in einem besonderen Rahmen?
Ja, ich bin da weniger gut informiert als in der ökonomischen und agrarischen Perspektive. Aber mir scheint, einerseits hat wahrscheinlich das Abendland Europa im Wesentlichen den Islam historisch mehrfach beleidigt. Man müsste das mit Historikern aufarbeiten, aber das datiert auch aus dem Jahrtausend, Kreuzzüge. Ich meine, der Islam war ja führend, wissenschaftlich, kulturell, damals nicht Europa. Also da war ein sehr starker Kulturraum und ich denke, die Begegnung zwischen Islam und Christentum hat viele Verletzungen herbeigeführt. Und da gilt es, da wo es berechtigt ist, sich zu entschuldigen gegenüber dem Islam. Ich denke, das wäre eine Grundlage, um Frieden herzustellen. Das andere, dadurch, dass eben viele junge Menschen, das sind 20, 30, 40%, dass diese jungen Menschen keine Arbeit haben, also arbeitslos sind, auch im Nordafrika oder im Nahen Osten. Dadurch sind sie natürlich gefährdet, zudem haben sie eine schlechte Ausbildung, gefährdet durch einen fundamentalistischen Diskurs, der ihnen so wie ein Paradies vorgaukelt. Also Menschen, die verzweifelt sind, die sich kulturell gedemütigt empfinden durch die Christen, durch die Europäer, die haben sicher einen Hang zum Fundamentalismus und zur Fanatisierung. Und jetzt ist daraus ein Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten entstanden, einerseits. Und andererseits ist da ein moderner Islam, dieser arabische Frühling, der sich da einen Weg bahnen wollte, in Tunesien, in Ägypten, dann in Syrien, und der jetzt merkt, aha, da sind ganz andere Kräfte, eben eher fundamentalistische Kräfte. Und ich denke, diesen philosophischen Krieg, der jetzt aber auf abscheuliche Art geführt wird auf dem Feld, der müsste jetzt theologisch, philosophisch angegangen werden. Und zwar denke ich, dass wiederum hier die Europäer oder die UNO diese Religionen und diese Strömungen einladen könnte zu Konferenzen, wo man nicht Beschlüsse erreichen will, sondern nur Bewusstsein fördern. Also ein Dialog zwischen Schiiten, Sunniten und islamistischen Modernisierern in eine Konferenz und einfach eine Art Brainstorming machen. Mhm. Vielleicht könnte man vorlagern, schildern, was die Religionskriege in Europa verursacht hat und wohin das geführt hat, dieser lange Krieg und wie man es gelöst hat. Und heute denke ich, dass die Europäer, auch die Amerikaner, auch die Sowjetunion, also Russland, einen Grund haben, sich einzumischen, weil das Problem dieses Religionskrieges sich auf der ganzen Welt auswirkt, auf eine sehr dramatische Art und Weise, eben auch im Flüchtlingsstrom.
Jetzt haben wir den Krieg in Syrien, der zum Teil ein Religionskrieg ist, der natürlich auch mit regionaler Machtpolitik zwischen Saudi-Arabien, Iran, die sich mit den schiitischen und sunnitischen Religionszusammenhängen verbindet. Iran ist die Schutzmacht des schiitischen Islam, Saudi-Arabien als die Schutzmacht des sunnitischen Islam, Syrien, ein Land, das von einer schiitischen Minderheit mit einer diktatorisch gegenüber einer sunnitischen Mehrheit gerichtet wird, die ISIS-radikalen Fundamentalisten, die ja schon im Irak sich unterdrückt fühlen durch die neue schiitische Führung im Irak seit der amerikanischen Invasion und die jetzt auch in Syrien versuchen, eine schiitische Minderheit von der Macht zu verdrängen. Das heißt, hier gibt es diese Vermengung von regionaler Machtpolitik, von globaler Machtpolitik und von Religionskrieg, wie Sie ihn erwähnen. Das ist eine Dramatik, die hat natürlich sehr viel auch mit Machtkoalitionen zu tun, die mit dem Rohstoff Erdöl zu tun haben. Also vor allem die Machtkoalition zwischen dem salafistischen Saudi-Arabien und der Erdölindustrie, vor allem in den USA und in England. Das ist vielleicht eine der dramatischen Zuspitzungen dieses Konflikts, was hier geht. Hier gibt es wirklich, man kann die Schuldfrage in die verschiedensten Richtungen diskutieren, und überall gibt es einfach Teilwahrheiten vom kulturellen Hintergrund, vom regionalen machtpolitischen Hintergrund, vom kolonialen Hintergrund. Zweifellos kann man und muss man sagen, dass die Europäer und Amerikaner einfach durch die Realität von globaler Macht hier eine große Verantwortung tragen. Schwarzafrika ist jetzt insofern ein anderes Thema, als die ganze Rohstofföl-Problematik aus Nigeria hier kein Thema ist. Aber gleichzeitig gibt es hier eine strukturelle Armut, die ja auch zu uns zurückschlägt. Was wäre aus einer integralen Sicht eine Möglichkeit hier von europäischen Regierungen oder von europäischen NGOs neue Schritte zu initiieren, die diese Völkerwanderung nicht notwendig machen lassen? Was gibt es hier an Handlungspotenzial für uns, sowohl wir als die Wähler von demokratischen Regierungen, als auch wir als Menschen, die sich teilweise in NGOs organisieren, um hier in Afrika, sowohl Subsahara als auch im arabischen Raum, Bewegungen unterstützen zu können, die wirklich diesen Konflikt in eine positive Weise auflösen können?
Ja, ich möchte das trennen zwischen dem, was wir hier tun können, mit den Flüchtlingen, mit den Migranten, die zu uns kommen. Mhm. Und andererseits, was man in Afrika oder im arabischen Raum tun könnte. Ich denke, die Migranten sind jetzt da. Und es geht einmal darum, die gerecht auf Europa und andere Länder zu verteilen. Das ist ein Riesenkampf. Die osteuropäischen Staaten wollen die Migranten nicht aufnehmen. Vielleicht müsste man da die deutsche Position etwas auflockern, indem man noch eine Differenzierung macht. Also die Flüchtlinge nicht verteilen nach einem Schlüssel, der nur die Bevölkerungszahl berücksichtigt, sondern auch noch die Aufnahmefähigkeit einer Wirtschaft und einer Kultur. Mhm. So würde man dann in gewissen Ländern hätte man dann proportional mehr Flüchtlinge aufzunehmen als in anderen Ländern, wo von der Wirtschaft her oder von der politischen Lage her viel mehr Schwierigkeiten bestehen, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist das eine Thema. Das andere ist für mich, dass man diesen Migranten einen provisorischen Status geben sollte als Flüchtling, mhm. aber mit dem deklarierten Ziel, dass sie sobald wie möglich, sobald in ihrem Heimatland wieder ein relativer Frieden herrscht, dass sie zurückkehren. Und zwar zurückkehren als aufbauende Kraft zurückkehren. Und das bedeutet, dass man die Jungen, die zwischen 15 und 25, 30 Jahren zu uns kommen, dass man die sofort in eine Ausbildung schickt, eine Art Lehre, Das kann ja verschiedene Stufen haben, also Sprachkurs. Ich denke, nützlich wäre nicht nur Deutsch, sondern vielleicht Englisch und dann irgendwelche technischen Fertigkeiten. Spengler, Schreiner, Schneider, Agrarindustrie. Also einfach die Leute ausbildet, so dass sie, wenn sie zurückkehren in ihre Länder, irgendwo mit einem Handwerk, mit einer kleinen Industrie beginnen können.
Das ist jetzt interessant, wenn ich Sie unterbrechen darf.
Man könnte die ganze Entwicklungshilfegelder jetzt eine Zeit lang umleiten in Ausbildungsarbeit in Europa.
Wenn ich Sie unterbrechen darf, das ist insofern ein interessanter Gedankengang, als Sie, und das habe ich jetzt am Anfang ein bisschen gestutzt, wie Sie eben von Spengler und Schneider gesprochen haben, bis ich Ihren Gedankengang nachvollziehen konnte, dass es hier aus Ihrer Sicht nicht um eine Ausbildung eben geht, der Integration in den europäischen Arbeitsmarkt, sondern eine Ausbildung für eine Integration in den Arbeitsmarkt in den Herkunftsländern, wenn sie wieder zurückkommen.
Ja, genau.
Das ist eine andere Perspektive, als die meistens diskutiert wird.
Ja, genau. Es geht darum, diese Migranten vorzubereiten, in ihrem Heimatland eine wirtschaftliche Tätigkeit aufzunehmen. Das kann auch eine bäuerliche Ausbildung sein, irgendein Handwerk. Und ganz klar, ein kleiner Teil dieser Migranten wird dann vielleicht hier bleiben. Aber ich denke, der größte Nutzen wäre, wenn diese Menschen eine Anlehre oder eine Berufslehre bekommen, die sie in ihrem Land befähigt, etwas aufzubauen. Ich denke, das ist Entwicklungszusammenarbeit, aber die Menschen sind hier und anstatt, dass man sie in ihrem Land ausbildet, werden sie hier ausgebildet. Und man könnte dazu die Entwicklungsgelder brauchen, von unseren Außendepartementen.
Interessant, ja.
Das ist je nach Land natürlich verschieden. Also so stelle ich mir das, das vor. Und die etwas älteren Menschen, die haben ja meistens Fähigkeiten. Die kommen, die sind mit 25, 30, die haben irgendwelche Kompetenzen und Fähigkeiten. Und ich glaube, man müsste die Menschen sofort eingliedern in unsere Gesellschaft mit ihren Kompetenzen. Das ist sicher schwierig, aber dann werden sie nützlich und dann fühlen sie sich auch psychologisch viel wohler. Und ich glaube, es braucht hier unsererseits auch eine gewisse Härte. Und das, also eine Art starke Hand, starke Führung, weil die Menschen, die aus Afrika hierher kommen oder aus dem arabischen Raum, meistens in einer hierarchischen, mythologischen Kultur aufgewachsen sind, in der es eine starke Führungsmacht gibt. Und wenn sie in eine grüne Kultur kommen, wie das die Deutsche zum Teil ist, dann denken die ja, oh, die haben ja keine Kraft, diese Menschen da. Die haben keine Führung. Da kann man machen, was man will. Und ich glaube, dieser Werterelativismus, der die Grünen jetzt heute prägt, ist schädlich für den Empfang dieser Menschen. Die brauchen ganz klare hierarchische Strukturen. Und da darf man auch Druck ausüben. Und ich würde da mehr Härte an den Tag legen. Also wenn ein Ausbildungsprogramm da ist, wenn die Frauen die Sprache lernen müssen, dann würde ich da nicht zögern, hart durchzugreifen mit den finanziellen Maßnahmen. Und das mag jetzt für grüne Bewusstseinsstrukturen bei uns sehr unsympathisch sein, aber das ist wieder unsere Unfähigkeit, uns einzufühlen in die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und die denken nicht wie wir. Die haben eine andere Bewusstseinsstruktur, im Wesentlichen, natürlich nicht alle.
Wie würden Sie denken, müssten die Initiativen ausschauen, um die Lage vor Ort in den Herkunftsländern verändern zu können? Was kann dort, was muss dort geschehen?
Also, damit die Menschen in ihre Länder zurückkehren können, und ich denke, die meisten würden ja eigentlich gerne wieder in ihre Kultur zurückkehren. Das Erste ist, glaube ich, für den islamischen Raum, dass man einen Religionsdialog beginnt, dass man die religiösen Führer der Schiiten, der Sunniten, dass man die Führer der islamischen Moderne, dass man deren Verantwortung für die ganze Welt klarstellt. Weil das, was hier heute geschieht, betrifft uns ja alle massiv. Also haben die eine Verantwortung, dieses Problem zu lösen. Und da braucht es Hilfe. Es braucht also Theologen, Psychologen, Diplomaten, die solche Dialoge ermöglichen. Mhm. Und eigentlich eine Entwicklung des religiösen Denkens ermöglichen in eine Richtung der Aufweichung der sehr harten Positionen, der fundamentalistischen Positionen. Und ich glaube, wir haben das Recht und vor allem die Verantwortung gegen unseren Völkern hier in Europa, diesen Dialog im islamischen Raum voranzutreiben. Das ist eine heikle Sache, aber ich glaube, das ist absolut wesentlich. Ich denke, Sunniten, Schiiten und moderne islamische Strömungen, die müssen ins Gespräch kommen und sie müssen zusammenschauen, was könnten wir tun, sich vielleicht auch da abstützen auf Entwicklungen, die in Europa vor 200, 300 Jahren oder noch vor 100 Jahren stattgefunden haben. Das ist das eine. Das ist der Dialog der Religionen, der Weltanschauung, um hier neue Denkweisen zu ermöglichen, und zwar unter den religiösen Führern und philosophischen oder politischen Führern. Das ist der eine Strang. Und der andere ist für mich so etwas wie ein ökonomischer Marshallplan für Nordafrika, für den Nahen Osten, aber auch für ganz Afrika. Und da ginge es darum, dezidiert Strukturen zu schaffen, um den Aufbau einer lokalen Wirtschaft zu stimulieren, wie das ähnlich wie das bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, insbesondere in Deutschland. Also eine Art Aufbauarbeit. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, aber wir müssen unsere eigenen Interessen jetzt einmal zurückstellen und das Wohl dieser Völker ins Auge nehmen, was wir vor 50 Jahren nicht gemacht haben, und jetzt denken, es geht darum, dort viele unzählige Arbeitsplätze zu schaffen. Wir verlieren dadurch vielleicht eine Zeit lang Märkte für unsere Produkte, auch China natürlich heute, aber es geht darum, die Probleme an der Wurzel anzupacken. Und ich hoffe, dass die Menschen in den wohlhabenden Demokratien zu diesem Wir, dass das Du, das Wohl des Du einschließt, dass sie diesen Gedankensprung langsam machen können. Und es ist ja sinnlos, eine Interessenpolitik weiter zu verfolgen, wo die Ich-Interessen im Vordergrund stehen. Das führt uns nirgends hin. Es kostet enorm viel. Es kostet viel mehr, wenn man die Probleme nicht löst und wartet, bis sie einem an den Kopf springen.
Jetzt weiß ich, hier nach einem konkreten Handlungsplan zu fragen, ist eine jetzt eine große Vorgabe. Ich mache es trotzdem mal, weil es mich einfach interessiert, wie das aus Ihrer Sicht aussehen würde, so ein Marshallplan für Afrika. Welche Eckdaten hätte der? Welche Orientierungspunkte hätte der? Was würde denn von der jetzigen Entwicklungspolitik oder der jetzigen auch Außenhandelspolitik sowohl der europäischen Staaten als auch der europäischen Wirtschaft unterscheiden?
Ja, das ist eine so große Aufgabe und ich habe mir das noch nicht gründlich überlegt. Ich glaube, im Wesentlichen müsste es darum gehen, dass unsere Regierungen uns sagen, und da müsste eigentlich China auch mitmachen, es geht uns darum, dass ihr eure Wirtschaft arbeitsintensiv jetzt entwickelt. Also die vorgelagerten Industrien, Produktionsmittel, die nachgelagerten Verarbeitungsindustrien, und zwar für die Massenprodukte, dass die jetzt vor Ort entwickelt werden. Es gibt ja Ansätze in all diesen Ländern, gibt es noch Handwerker, es gibt vor allem Frauen, die sehr geschickt sind, und die auf diesen Kräften, die vorhanden sind, kann man bauen. Es geht dann darum, dass man den Regierungen in Afrika auch sagt, es geht uns jetzt einmal nicht um unsere eigenen Interessen, sondern darum, dass bei euch die Leute ein gutes Auskommen haben. Mhm. Und es geht auch nicht darum, dass sich spezifische Menschen die Taschen füllen. Die Probleme sind zu groß und die Leiden sind zu schrecklich. Also bauen wir etwas auf. Es ist wie eine Grundstimmung, die auch in den Herzen entstehen muss. Mhm. Es gibt überall Menschen, die sich einsetzen, vor Ort, aber auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, öffentlich und privat. Und wenn man sich, ja, man müsste sich wie eine Verfassung geben in der Entwicklungsarbeit und sagt, jetzt geht es darum, wirtschaftsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Das sind die Steuern, da sind die Zölle, da sind die grundlegenden Infrastrukturen, Telekommunikation, Strom, Abwasserreinigung. All das muss gedacht werden, gefördert werden. Es geht also nicht um Rohstoffausbeutung, es geht um den Aufbau einer diversifizierten, kleinen bis mittelgroßen Industriekultur. Mhm. Basierend auf eine Landwirtschaft, die durchaus florierend sein kann. Mhm. Da sind die technischen Möglichkeiten sind vorhanden. Die politischen Voraussetzungen fehlen oft.
Jetzt sind wir zeitlich schon ein wenig fortgeschritten. Ich nehme jetzt eine Frage von einer Hörerin. Wir haben schon einige Fragen per E-Mail hier hereinbekommen. Sie haben diese Frage teilweise schon mit Ihrem Marshallplan beantwortet, denke ich. Ich stelle die Frage trotzdem noch einmal, weil sie eine interessante prinzipielle Fragestelle anspricht. Diese Hörerin schreibt, reicht der Bewusstseinswandel aus? Braucht es nicht viel mehr politisches Handeln, um etwas zu verändern? Wir nehmen uns so wichtig, wenn es um unseren Bewusstseinswandel zu gehen scheint, anstatt die Bedeutung des politischen Handelns kreativer zu gestalten.
Ja, es tut mir leid. Ich habe wegen der schlechten Verbindung die Frage nicht verstanden und ich muss Sie bitten, mir noch einmal zu lesen oder zu erläutern.
Ich lese sie noch einmal vor. Reicht der Bewusstseinswandel aus? braucht es nicht viel mehr politisches Handeln, um etwas zu verändern. Wir nehmen uns so wichtig, wenn es um unser Bewusstseinswandel zu gehen scheint, anstatt der Bedeutung des politischen Handels kreativer zu gestalten.
Es tut mir leid. Ich muss passen, weil ich verstehe den Kern der Frage nicht.
Der Kern der Frage, Sie verstehen mich soweit?
Ich verstehe aber nicht gut.
Okay. Der Kern der Frage ist, geht es nicht weniger um Bewusstseinswandel, sondern braucht es nicht mehr auch einen Wandel des politischen Handelns?
Ein Wandel des politischen Handels.
Handelns.
Ja. Ja. Also wie soll ich sagen? Es geht vielleicht mehr um ein Ändern unseres wirtschaftlichen Handelns. Mhm. Also, dass wir aufhören, relativ kurzfristig an unseren eigenen Interessen zu denken und die in den Vordergrund zu stellen, sondern die Interessen und Bedürfnisse der anderen Völker in den Vordergrund zu stellen, um eine Art Balance herzustellen. Es geht ja nicht um eine Ich-Aufgabe, dass man sich selbst verleugnet in den eigenen Interessen, aber dass man gleichzeitig das Wohl der anderen im Auge hat. Und das gilt sowohl für die Wirtschaft bei uns, wie für die Politik, die große Politik, die leider immer noch wesentlichen ein Verfolgen der Eigeninteresse stipuliert. Mhm. Und das wird sich in den nächsten 50 Jahren als dramatisch erweisen, wenn die Außenpolitik der Länder weiterhin Eigeninteressen vertritt, anstatt das gemeinsame Wohl der ganzen Welt, wo unsere eigenen Interessen eingeschlossen sind. Die darf man nicht verleugnen. Mhm. Also ich meine, es ist vor allem die Wirtschaft, der große Egoismus, der dahinter liegt, und das trifft uns natürlich alle, weil wir sind ja mit der Wirtschaft verbunden. Wenn wir in Afrika einen Marshallplan starten, damit sich Afrika kleinindustrialisiert und die Produkte selber herstellt, werden wir Arbeitsplätze verlieren. Das heißt, wir werden weniger Produkte liefern können. Vielleicht jedenfalls eine Zeit lang oder in gewissen Bereichen. Vor allem die europäische Nahrungsmittelindustrie würde Märkte verlieren in Afrika, oder die chinesische Produktionsmittelindustrie würde einen Markt verlieren, wenn die Afrikaner ihre Produkte selber herstellen. Aber es gibt gar keinen anderen Weg. Und das führt dazu, dass wir die Großzügigkeit haben müssen, etwas von unserer Produktion abzugeben, damit die Länder Afrikas dies selber produzieren können. Mhm. Und zwar auch, wenn sie nicht konkurrenzfähig sind. Also die Länder brauchen am Anfang der Industrialisierung einen Schutz ihrer eigenen Märkte. Und das kostet uns natürlich. Das ist der Bewusstseinswandel, den es braucht.
Und jetzt hier ein ganz großes neues Thema aufzumachen, was Sie hier ansprechen, ist natürlich im starken Kontrast zu einer Wirtschaftsvorstellung des Weltfreihandels.
Ja.
Sie sagen, es braucht geschützte Märkte, um die Märkte in Ländern wie in Afrika entwickeln zu können.
Ich denke, Freihandel, oder man kann auch sagen Dialog oder ein Boxkampf, ist fair zwischen gleichgewichtigen Partnern. Mhm. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn man in Burkina Faso oder in Kamerun das lokale Handwerk und die Industrie aufbauen will, dann sind sie zuerst mal nicht konkurrenzfähig. Und dann brauchen die einen maßvollen Schutz, damit sie sich entwickeln können, also einen Schutz vor Importprodukten, die oft zu Dumpingpreisen auf diese Märkte gelangen. Da bin ich der Meinung, dass der liberale Freihandelsgedanke einfach nicht geht zwischen Partnern, die sehr ungleich entwickelt sind. Das geht nicht.
Herr Tückemer, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Wir konnten natürlich einige der Themen nur anreißen. Ich glaube trotzdem, dass Sie einfach hier auch sehr spannende Perspektiven aufgemacht haben.
Entschuldigung, ich verstehe Sie gar nicht mehr.
Okay.
Jetzt ist es besser.
Jetzt ist es besser. Wir sind auch
noch einmal.
Wir sind auch zum Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank für die Perspektiven, die Sie uns gebracht haben. Wir konnten sie teilweise natürlich nur anreißen, aber ich glaube, es waren trotzdem einfach spannende Denkrichtungen, auch in Richtung eines Marshallplans für Afrika. Und ich glaube, dass das etwas ist, das uns als Gedanke wirklich beschäftigen sollte. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend.
Ja, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch und ich hoffe, dass es uns allen etwas beigetragen hat für unsere gute Nacht.
Einen schönen guten Abend, ja.